Die Arbeitswelt hat sich verändert. Früher war es selbstverständlich, dass Mitarbeiter ins Büro kommen morgens, dass man gemeinsam den Arbeitstag verlebt, gegebenenfalls einen Teil der Belegschaft draußen auf der Baustelle oder direkt beim Kunden. Und am Abend ging man halt auseinander und jeder ging seinen privaten Weg. Spätestens seit Corona gilt das aber so nicht mehr. Und zwar in keiner Branche und eigentlich eben auch in keiner Unternehmensgröße. Überall werden Unternehmer mit dem Wunsch, mit der Forderung von Bewerbern konfrontiert, wir wollen mindestens einen Teil der Arbeit auch von zu Hause leisten oder zumindest irgendwie von unterwegs. Und das hat vielfältige Forderungen. Wie kann ein hybrides Arbeitsmodell aussehen, das genauso effizient ist wie die Zusammenarbeit vor Ort? Wie kann hybride Zusammenarbeit, also teilweise im Büro, teilweise zu Hause oder von unterwegs, wie kann die möglichst sinnvoll, möglichst effizient und zu ganz tollen Arbeitsergebnissen führen? Und zwar für jedes Unternehmen, für jeden Betrieb, auch für Handwerksbetriebe. Welche Aufgaben eignen sich dafür überhaupt? Denn ist ja völlig klar, dass ein Handwerker, der eine Dienstleistung beim Kunden zu verbringen hat, dass der irgendwie auch physisch stellen muss, dass das nicht online geht. Das ist logisch. Also, wie kann das funktionieren? Welche Aufgaben passen dazu? Und weil ich davon fast keine Ahnung habe, habe ich mir eine ganz tolle Expertin eingeladen. Die liebe Theresa Hertwig, die mit ihrem Unternehmen Get Remote eben genau hier spezialisiert ist und langjährige Erfahrung hat, wie auch Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen, die noch kleiner sind, eine richtig gute Struktur aufbauen können, worauf sie achten sollten und welche Fallstricke immer wieder überwunden werden dürfen. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, die liebe Theresa jetzt hier begrüßen zu dürfen.
Herzlich willkommen zu Rosaartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen.
Schön, dass du dabei bist, liebe Theresa. Herzlich willkommen. Liebe Theresa, wäre auch an dich natürlich die Frage, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, 5., 7. Klasse, irgendwo sowas, wie würdest du ihnen erklären, was du den ganzen Tag so treibst?
Das ist eine sehr gute Frage.
Was treibe Danke.
Ich? Also, wenn ich es einer Gruppe an Schülern erklären würde, dann würde ich sagen, na, ihr habt doch in der Klasse auch manchmal die ein oder anderen Reibereien und manchmal weiß man gar nicht so, warum gibt es irgendwie Stunk vielleicht in der Klasse. Und dann gibt es meistens so Personen, die das Ganze auch wieder ein bisschen aufklären können, die da ein bisschen ich würde sagen, Harmonie mit reinbringen. Und im Grunde genommen mache ich das nicht mit Kindern, sondern mit den großen Kindern in den Unternehmen. Denn ganz oft gibt es einfach so ein bisschen Zwiespalt in der Zusammenarbeit, liegt ganz oft an der Kommunikation. Und dann ist es manchmal einfacher, wenn jemand von außen kommt und da ein bisschen vermittelt. Und dann ist das Klassengefüge, so wie ihr das habt, ist dann wieder hergestellt. Und dann macht das Ganze auch wieder viel mehr Spaß. Und so würde ich das beschreiben, was ich in Unternehmen mache.
Okay, also sowas wie Konfliktmanagement in Teams?
Im Grunde genommen geht es auf das runter. Definitiv Konflikt- und Kommunikationsmanagement mit Prise an anderen Werkzeugen, die auf die hybride Zusammenarbeit hinauslaufen. Aber im Grunde genommen, Menschen arbeiten mit Menschen und es steigert einfach Konfliktpotenzial, diese neue Art des Arbeitens. Und im Grunde genommen geht es oft darum, dass es Missverständnisse gab, dass es sich unterschiedliche Menschen vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, dass nicht ganz klar ist, was erwarten wir voneinander. Und das bringe ich meistens in Ordnung, was man im ersten Moment nicht unbedingt unter hybride Arbeit vermuten würde, aber im Kern ist es genau das.
Mhm. Was ist denn hybride Arbeit?
Hybride, unter hybride Arbeit, Zusammenarbeit verstehe ich, dass ein Teil des Teams vor Ort im Büro arbeitet und ein anderer Teil des Teams verteilt. Das kann im Homeoffice sein, das kann aber auch total mobil sein, weil ich gerade bei einem auf der Reise zu einem Kunden bin und ich arbeite aus dem Zug. Also alles, was eine Verbindung zwischen Büro und irgendeinem dritten Standort ist und wir also nicht alle die gleiche Arbeitsumgebung haben. Das ist für mich die hybride Zusammenarbeit.
Mal ein bisschen ketzerisch formuliert, also das, was so aus der Corona-Pandemie noch übergeblieben ist, das retten wir jetzt irgendwie in den Alltag rein.
So machen es tatsächlich ganz viele, also das ist gar nicht ketzerisch, ne? Ganz viele Unternehmen machen
Weiß.
genau das und deswegen sage ich auch, das ist keine gute Idee. Get Remote gab es ja schon, ich habe es gegründet 2018, das heißt, auch vor Corona haben wir das schon begleitet und da war das ein anderer Anstoß, ne? Heute müssen das viele Unternehmen machen, weil sie gezwungen wurden durch diesen äußeren Einfluss dieses Events, dieser Zeit Corona, sonst hätten sich da viele nicht hingewagt.
Ja, definitiv. Wie bist du auf das Thema gekommen, Remote-Zusammenarbeit fokussieren zu wollen und das gerade auch im Kontext harmoniebedürftige Kommunikation im Team oder harmonieschaffende, vielleicht ist es so besser formuliert.
Das kam aus meiner ganz eigenen Lebensgeschichte. Wie du auch hören kannst, ne, ich komme aus Bayern und nicht aus Berlin, wo aber meine Firma sitzt und wo ich die letzten 12 Jahre gelebt habe. Ich habe in Berlin gearbeitet, damals in einer Marketingagentur, war dort Vertriebsleitung und wollte eben meine Familie in Passau auch noch weitersehen können und habe deshalb dort hybrid gearbeitet als Erste im Unternehmen. Das heißt, ich habe mir das als Mitarbeiterin herausgehandelt vor 13 Jahren. Und habe dann die Agenturleitung übernommen. Der Chef hat mir die Agentur übertragen und dann war klar, okay, nicht nur ich will weiter so arbeiten, sondern das ist unfair, wenn ich ständig unterwegs bin und das Team darf das nicht. Und habe das dort dann auch eingeführt und habe dann gemerkt als Führungskraft, ich habe mir das einfacher vorgestellt, weil ich dachte, alle würden so proaktiv kommunizieren wie ich und habe dann relativ schnell gemerkt, obwohl es mein Wunsch war, dass das Team hybrid arbeitet, habe ich gemerkt, ha, diese Die Führungs- und Kommunikationsstruktur, die wir vorher hatten, funktioniert hybrid nicht eins zu eins einfach so weiter. Da gibt es viel mehr Potenzial für Missverständnis. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe zu allen gesagt, okay, jetzt können alle remote oder hybrid arbeiten und dann sind ein paar im Büro, ein paar sind im Homeoffice und du schreibst als Führungskraft und bekommst 2, 3 Stunden keine Antwort. So, vorher im Büro war irgendwie klar, dann habe ich gesehen, ach, die sitzen vielleicht im Meetingraum mit einem anderen Team. Und wenn die Leute aber nicht im Büro sind, dann kommt doch so ein bisschen dieses Kopfkino, ja, warum kriege ich jetzt keine Antwort? Ne? Derjenige könnte genauso in einem Meeting am Telefon sein, aber ich sehe es vielleicht nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, auch im Team unter den Kollegen kam auch so ein bisschen Neid und Missgunst auf. Das habe ich in den Einzelgesprächen jede Woche gemerkt. Dann war klar, okay, Theresa, das war eine schöne Idee, aber wir brauchen jetzt mehr als das, wie wir vorher zusammengearbeitet haben. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Change Managerin und habe mich da ganz viel mit Organisationsentwicklung und Teamentwicklung beschäftigt. Und genau, das habe ich dann quasi mit meinem Team durchgeführt für 3 Jahre.
Okay, finde ich total spannend, aus ganz vielen Aspekten heraus. Ich muss echt gerade wieder aufpassen, dass ich den Faden für mich so behalte. So viele Ideen gerade habe. Beschreib mal die Art der Arbeit und wie groß das Team war, wo du das im Prinzip dran ausprobiert und dann zur Meisterschaft, wie man so schön sagt, ja auch geführt hast. Dass das, oh, das ist so cool. Darüber möchte ich jetzt auch mit anderen Unternehmen reden und denen das beibringen. Beschreib mal die Art der Arbeit vor allen Dingen.
Genau, also was wir dann natürlich hatten, es war eine Online-Marketing-Agentur in Berlin. Wir hatten die Zielgruppe der Studenten, es war klassische Laptop-Arbeit, ne? Und dann natürlich auch in der Berliner Startup-Umgebung. Das heißt, wir haben damals schon sehr techniklastig gearbeitet mit vielen Tools. Das bedeutet, im Grunde genommen hatte ich damals schon, selbst als wir im Büro noch waren, hatten wir ein Projektmanagement-Tool zum Beispiel. Wir haben uns nicht die Aufgaben per E-Mail hin und her geschoben, sondern kommen schon aus dieser Remote-Welt, in der Technologie schon damals sehr stark genutzt wurde. Deshalb war es einfach umzuziehen. Wir hatten ein Team von 14 Personen damals, das ich geleitet habe. Und obwohl wir die Technik hatten, ist es gescheitert an der Kommunikation und an der Erwartungshaltung, wie verhalten wir uns eben, wenn wir nicht jeden Tag alle zusammen im Büro sind. Das heißt, ich hatte es damals sogar noch einfacher, weil wir schon die Technologie hatten und deswegen wird ja kein
Genau.
Problem sein. Ne? Und dann bin ich aber eben drauf gekommen, habe das 3 Jahre lang begleitet. Wir haben dann Regeln für uns einfach erstellt. Ne? Weil der eine hat sich das so ausgedrückt, na, ist doch klar, dass ich nachmittags zum Einkaufen gehe und arbeite ich halt abends ein bisschen länger. Ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ist das in Ordnung? Wie schnell muss ich erreichbar sein? Ist es okay, wenn ich mir dann meinen Friseurtermin auf 14 Uhr lege, und ich einfach dann kurz eine E-Mail am Handy beantworte? Also all diese Dinge, es sind quasi neue Möglichkeiten für Missverständnisse entstanden. Und ich habe dann einfach übernommen, okay, ich bin die Führungskraft, also bin ich auch dafür zuständig, dafür Sorge zu tragen, dass die Harmonie, wie ich es jetzt nenne, vorher in dem Fall, für die Schüler im Unternehmenskontext würde ich sagen, es braucht eine klare Erwartungshaltung, es braucht eine klare Führung. Das ist ganz, ganz wichtig.
Verstehe ich sehr gut, finde aber auch das Thema hybride Zusammenarbeit in einer solchen Art der Tätigkeit relativ leicht vorstellbar, nicht durchführbar. Das ist genau das, und da gehen wir gleich auch nochmal drauf rein. Was waren denn so die Knackpunkte und wie sind die Lösungsansätze? Wenn ich mir jetzt aber meine Handwerker vorstelle, wenn ich mir jetzt viele andere Dienstleister auch vorstelle, die hier heute jetzt hoffentlich zuhören, die fragen sich, ja, okay, aber ist nicht mein Thema. Also ich kann jetzt im Prinzip ausmachen, weil hybride Zusammenarbeit, ich kann ja, wie soll ich online mit dem Handwerker zusammenarbeiten? Was glaubst du, was sind Tätigkeiten, die in jedem Unternehmen und jeder Unternehmensgröße eben vorkommen, wo man über ein hybrides Arbeitsmodell nachdenken kann oder vielleicht sogar sollte.
Also im Grunde genommen alle kaufmännischen Dinge, die ich an einem Laptop erledige, an einem Computer erledige, die sind in Theorie natürlich remote durchführbar. Also alles, wo ich was Physisches brauche, wenn ich noch Akten habe, ne, wenn meine Buch, also die Buchhaltung wäre perfekt geeignet, wenn ich den schon digitalisiert habe. Es gibt auch Unternehmen,
Boah.
habe ich heute noch Akten, da kommt die Post noch postalisch an, muss ich mir dazu entsprechend Gedanken machen. Für all die Punkte gibt es aber auch eine Lösung. Wir beraten auch viele Handwerksbetriebe. Aufzugbauer zum Beispiel, der hat sich schon von uns in die hybride Arbeitsweise bringen lassen vor Corona. Ein Aufzugbauer in der Nähe von München und der hat auch gesagt, der hatte, lass mich nicht lügen, 60% der Belegschaft waren tatsächlich im Handwerk, im Aufzugbau tätig und 40% im kaufmännischen Bereich, was Buchhaltung, Marketing, all die Dinge sind remote durchführbar und auch ein Handwerksbetrieb darf sich heute tatsächlich überlegen, wie kann ich denn attraktiv sein am Arbeitsmarkt, wie kriege ich Fachkräfte und all die kaufmännischen Dinge, ne? Weil da überlege ich mir dann nämlich, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel im Marketing oder in der Buchhaltung, dann würde ich mich ja automatisch vielleicht eher für ein IT-lastiges Unternehmen entscheiden, wenn der Handwerksbetrieb grundsätzlich sagt, naja, wir haben auch Handwerker, deswegen gibt es bei uns kein Homeoffice, keine Remote-Arbeit. Dann schieße ich mir ein bisschen selbst ins Bein. Ich darf da unterscheiden, eben welche Tätigkeit. Und für die Tätigkeiten, wo es möglich ist, ist es ratsam zu überlegen, welche Flexibilität kann ich denn da heute schon anbieten, um für diese Stellen auch gute Fachkräfte zu bekommen.
Jetzt ist aber, also teile ich exakt, ist exakt meine Wahrnehmung. All diese Tätigkeiten, ich unterteile ja gerne so Marketing, Sales, Fulfillment und dann der ganze administrative Bereich. Und wenn ich mir jetzt einen Handwerksbetrieb vorstelle, würde ich auch sagen, naja, alles, was nicht Fulfillment, also das Ausführen der eigentlichen handwerklichen Tätigkeit ist, all das kommt zumindest mal grundsätzlich in Frage, hybrid auch abgebildet werden zu können.
Ganz genau.
Also remote und oder gleichzeitig auch in irgendeiner Form vor Ort. Ich bin da auch ein großer Freund von, dass der persönliche Kontakt eben aufrechterhalten bleibt, sagen wir es mal so. Oder immer wieder gestärkt wird. Jetzt sehe ich aber gerade, nehmen wir mal die Handwerker, dort ein zusätzliches Thema. Die haben jetzt ihren Handwerksbetrieb, die haben ihr kleines Büro, wo vielleicht die Assistenz, die Buchhaltungskraft oder so drin sitzt und die machen ihre Arbeit. Und morgens wird zusammen eine Tasse Kaffee getrunken und das war's. Und ab und zu wird noch telefoniert, eine WhatsApp geschrieben, das war's. Mit richtig so digitalen Tools und so weiter haben die sich in der Regel nicht auseinandergesetzt und unter uns, ich meine, ich bin ja auch so ein Thema, Finanzen haben die genauso wenig Bock drauf, aber auf Tools wollen die sich auch nicht unbedingt beschäftigen mit. Und mit irgendwelche Automatisierungen und was weiß ich, was es da alles so gibt. Ist ja auch eine Raketenwissenschaft wieder für sich. Wie kann es denn ganz einfach gehen? Was ist denn so, was sind denn so die Rahmenbedingungen, vielleicht auch mal von der Tool-Landschaft, die einen ganz, ganz einfachen Einstieg ohne großartige Einarbeitung vielleicht eben möglich machen? Gibt es da sowas?
Also im Grunde genommen, was ich heute wahrnehme, was während Corona eben gekommen ist, da waren ja die meisten einfach bei E-Mail und Telefon. Ja? Mhm. Und dann auch noch die Microsoft-Landschaft, dass ich halt Excel-Tabellen hin und her schicken kann und PowerPoints.
Ja.
Was wir auf jeden Fall brauchen, ist mindestens ein Kollaborationstool. Was meine ich damit? Das könnte Microsoft Teams sein, das könnte Slack sein. Eine Art und Weise, wie ich in Echtzeit miteinander kommunizieren kann über einen Chat, aber eben nicht WhatsApp. Da sind wir hier Datenschutz und auch von der Funktionalität her. Bitte nicht machen. Aber was ich brauche, was ersetze ich damit? Ich schreibe nämlich eine E-Mail immer, die hat eine bestimmte Förmlichkeit. Was ich aber im Büro, wenn ich vor Ort da mit vier Buchhaltungsdamen sitze, da spreche ich mal kurz was über den Schreibtisch hinweg. So bin ich ja miteinander in Verbindung. Und das darf ich in der hybriden Zusammenarbeit nachbilden. Und dieses kurz mal was über den Schreibtisch hinweg sagen, dazu schreibe ich meistens keine E-Mail, sondern das kann ich eben in Microsoft Teams zum Beispiel sehr gut abbilden. Und dann eben auch nicht nur von einer zu der anderen Person, sondern vielleicht in dem Gruppenchat mit all den vier Buchhaltungsdamen, dass jeder mitkriegt, wo bin ich im Austausch. Das heißt, das ist das Allereinfachste. Ohne so ein Tool geht mir definitiv etwas verloren. Und wenn
jetzt
ich.
Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort falle, sehr unhöflich, aber ist mir gerade sehr wichtig, weil wir auch im Team, aber auch an anderen Stellen, gerade eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Du sagst WhatsApp auf keinen Fall. WhatsApp ist aber das Tool, das funktioniert.
Das ist Slack, das Einfachste.
Slack und Teams funktioniert nicht. Also ich meine, es funktioniert technisch schon. Also sie können das alle wunderbar. Aber es wird nicht so akzeptiert. Wir haben sowohl im Team, wie gesagt, aber eben auch außerhalb des Teams immer wieder beobachtet, dass wenn ich ein anderes Tool nehme, und das kann deutlich besser sein, das kann genauso kostenlos zur Verfügung stehen, darum geht es überhaupt gar nicht, dass dieser Schritt zu dem anderen Tool eine so große Hürde ist, dass die Kommunikation eben gar nicht stattfindet. Kannst du das bestätigen? Und was sagst du oder wie kann ich das umgehen? Weil das wäre für mich wirklich eine wichtige Größe oder ein wichtiger Tipp, weil du sagst es ja richtig, Datenschutz.
Datenschutz ist das Erste und dann tatsächlich die Effizienz der Handhabung. Ne? In einem WhatsApp-Chat rutscht mir alles chronologisch einfach immer nach oben weg. Und selbst wenn ich irgendetwas suche, ist das, also ein Slack hat ja einen viel größeren Funktionsumfang als den Chat. Da kann ich mit Schlagworten arbeiten, da kann ich mit Antwortbäumen arbeiten, dass ich Dinge zugeordnet habe. Das heißt, im Grunde genommen würde ich jetzt mal, das ist jetzt eine sehr praxisnahe Antwort. Ich sag mal so, wenn ich einen Handwerksbetrieb habe mit 12 Leuten und davon sind 5 Personen im Kaufmännischen, und ihr habt WhatsApp und das wird genutzt, dann bleibt dabei. Mhm. Wenn ihr nicht vorhabt, größer zu werden und zu skalieren. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil jedes Unternehmen, das eine bestimmte Größe erreichen möchte und wachsen möchte, darf von Anfang an die richtige Tool-Landschaft benutzen, weil je mehr Personen, desto schwieriger ist es, die Personen umzuerziehen. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, ach, das ist schön und gut, dass das für eine Skalierung wichtig ist, habe ich gar nicht vor, dann bin ich ehrlich gesagt auch relativ pragmatisch unterwegs und sage, dann nutzt das, was ihr schon habt. Wir müssen es nicht komplizierter machen. Aber wenn du als Geschäftsführer sagst, nee, ich will das Unternehmen zum Wachsen bringen, dann würde ich auch Zeit investieren, die Menschen an diese neue Technik zu gewöhnen.
Was ist denn so eine Mitarbeiteranzahl, wo du sagst, so pass mal auf, ab der Größenordnung brauchen wir gar nicht mehr über WhatsApp reden?
Diese Frage ist jetzt schwierig zu beantworten, weil eigentlich ist meine Haltung, WhatsApp hat im Arbeitskontext nichts zu suchen. Ne?
So.
Deswegen kann ich das jetzt tatsächlich nicht beantworten, weil es im Grunde genommen einfach Quatsch ist an der Stelle. Das kann ich, fachlich kann ich das nicht vertreten. Ne? Das ist eher so, das war jetzt dieser Hinweis so, wenn du weißt, du willst nicht wachsen, mach es nicht komplizierter, als es ist. Aber im Grunde genommen darf ich mich natürlich fragen, was ist praktikabel und wie bin ich auch bereit zu führen an der Stelle, ne? Wenn ich über 10 Mitarbeiter habe und dann vor allem, wenn ich eine zweite Management-Ebene habe. Wenn ich als Geschäftsführer an allen noch ganz eng dran bin, ist das das eine. Sobald ich dann aber Führungskräfte habe, die mich ja eigentlich ein bisschen abschirmen für meine unternehmerische Tätigkeit, dann ganz ehrlich, dann darf ich nicht so einen Wildwuchs
Ja, nee, ich
erlauben.
finde es großartig, liebe Theresa, auch eine klare Kante dazu haben, ne? Und ganz klar zu sagen, pass mal auf, Freunde, überlegt euch, was ihr wollt. Ich weiß ganz genau, dass hier einige zuhören, die reden über skalieren, 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 skalieren und nutzen aber noch die Tools wie in den 80ern und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Das ist halt einer der Gründe. Einer der Gründe. Nicht umfassend, aber es ist ein entscheidender Punkt. Wenn ich natürlich als Unternehmen sage, pass mal auf, ich möchte eigentlich so irgendwie bei meinen 10 Mitarbeitern ungefähr bleiben und es funktioniert im Alltag, dann habe ich immer noch das Datenschutzthema. Das wollen wir beide hier ganz klar unterstreichen. Das muss jeder Unternehmer, jede Unternehmerin für sich selber dann irgendwie gelöst bekommen. Aber es ist zumindest mal ein System, das funktioniert. Unabhängig von der Auswahl der App, des Tools, kann ich mir aber doch vorstellen, dass es auch eben Regeln gibt, Empfehlungen von dir gibt, die die Zusammenarbeit, die Kommunikation untereinander vereinfachen, oder? Was kannst du da mit uns teilen?
Also was im Grunde genommen, was ich an ganz vielen Stellen höre, egal wie groß die Unternehmen sind, dass durch diese hybride Zusammenarbeit, durch das vermehrte Homeoffice, haben die Menschen oft nicht mehr das Gefühl, ich weiß, was hier im Unternehmen los ist. Das heißt, der Informationsfluss wird so ein bisschen unterbrochen. Also, dass ich so das Gefühl habe, naja, ich kann zwar ein bisschen frei arbeiten, aber was das andere Team macht, da habe ich gar nicht mehr so wirklich den Einblick.
Genau.
Das heißt, was vereinfacht das Ganze, indem wir wirklich eine Plattform schaffen oder ein Format, in dem ich noch weiß, was ist los hier im Unternehmen? Indem ich mich noch als ein Wir verstehe. Ganz viele sind im Ich-Modus unterwegs. Durch dieses Homeoffice, ne? Man richtet sich da ein, macht seine Arbeit, aber dieser Teamgedanke und deswegen in irgendeiner Art und Weise tatsächlich dafür zu sorgen, dass alle wissen, was ist gerade los. Das kann ein wöchentliches Meeting sein, das kann aber auch zum Beispiel asynchron über Slack zum Beispiel erfolgen, dass dort, wenn du Führungskräfte hast, jede Führungskraft einmal pro Woche so ein kurzes Statement gibt, wo ist die jeweilige Abteilung, sodass alle das Gefühl haben, wir ziehen hier an einem Strang. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen es nicht unterschätzen, wenn ich vorher, auch wenn es ein Handwerksbetrieb ist, waren alle im Büro 5 Tage, dann kommen die Handwerker auch mal rein, dann bei diesem kurzen, sich miteinander zwischen Tür und Angel unterhalten, tauschen zwei eine Information aus und die drei, die noch mit im Raum sitzen, hören die einfach mit.
Ja.
Passiert im Homeoffice nicht mehr. Und dafür muss ich ganz bewusst sorgen als Führungskraft, als Geschäftsführer, dass dieser Informationsfluss erhalten bleibt.
Ja, das sind ja die berühmten Flurfunkgespräche, Küchengespräche, wie auch immer. Also nicht geplante Gespräche, die aber eigentlich die Zusammenarbeit wesentlich beeinflussen. Ja, ich war ja auch 18 Jahre lang als Angestellter unterwegs und ich habe diese Küchengespräche auch geliebt. Eigentlich wollte ich mir nur einen Kaffee ziehen oder irgendwie am Automaten was zu essen ziehen und ging zurück mit einem neuen Projekt. Wie oft ist das passiert? Oder mit einer ganz tollen Information, die mich irgendwie weitergebracht hat, in welchem Kontext auch immer. Und ich glaube, dass das eben für uns Menschen so super schwer ist, in die digitale Welt zu übersetzen. Weil
Ganz genau.
natürlich kann ich, wenn ich einen Slack-Channel habe, oder ich mache das über Zoom, völlig wurscht. Und ich habe da irgendwie, ich kann mal eben online mich zusammenschalten. Ja, und es ist trotzdem nicht das Gleiche.
Genau, definitiv, es ist nicht das Gleiche. Aber hier an der Stelle muss ich ganz klar sagen, da werfen mir die meisten Unternehmen zu früh auch die Flinte ins Korn. Weil ja,
Okay.
es ist nicht das Gleiche. Und warum ist es nicht das Gleiche? Weil es der physische Raum, ich sehe quasi auch wir hier, ne? Wir sehen uns jetzt hier bis zu den
Genau.
Schultern. Es fehlt, wir wissen nicht mal, wie groß sind wir. Da fehlt einfach ein bisschen was an Informationen.
Ja.
Und deswegen Und da ganz klar meine Haltung, ist das die Aufgabe eines Geschäftsführers und von den Führungskräften, dafür zu sorgen, nicht, dass es das Gleiche ist, aber dass es eine adäquate Übersetzung gibt. Und das braucht Energie und Aufmerksamkeit, die die meisten nicht investieren wollen. Das heißt, wir können nicht nur davon ausgehen, ach, jetzt erlauben wir ein bisschen Homeoffice, dann sind die Mitarbeiter glücklich, haben ein bisschen mehr Freiheit, und dann habe ich auch mehr, bessere Stimmung, weil die Mitarbeiter kriegen, haben dann einen Benefit von. Mich kostet diese Freiheit zu geben, kostet mich, also ich kriege was davon. Ich kriege motivierte Mitarbeiter, vielleicht auch Fachkräfte, die ich nur deshalb einstellen kann, weil die nicht 5 Tage die Woche so weit fahren würden. Es kostet mich aber auch die Weiterentwicklung meiner Organisation und auch meiner Fähigkeit als Geschäftsführer und Führungskraft, zum Beispiel Moderationsfähigkeit. Wenn ich nur einen Zoom-Call aufmache und frage, und wie geht's euch? Das ist zu wenig. So, Moderationsausbildung dafür bewusst. Formate zu schaffen mit neuen Einstiegsfragen, mit kleinen Spielchen. Und da sagen viele Führungskräfte, ach komm, Theresa, ich bin hier aber doch auch nicht der Klassenclown. Nee, du bist nicht der Klassenclown, aber in dieser neuen Art der Zusammenarbeit brauchen wir neue Fähigkeiten. Und ohne die ist es tatsächlich, dasselbe wird sowieso nie sein, aber wenn ich diesen Energieaufwand dann nicht reinstecke, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich das Gefühl habe, das funktioniert nicht so gut.
Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich unabhängig von unserem Gespräch jetzt viel auch über dieses Thema unter anderem nachgedacht und habe auch das ein oder andere Buch zu dem Thema gelesen. Und was sich für mich so ein bisschen verfangen hat tatsächlich ist der Gedanke, dass sich die Struktur unserer Zusammenarbeit möglicherweise ändern sollte, hin zu einer ganz klaren Meetingstruktur wirklich, der auch der strategische Gedanke drüber steht, also das, wo ganz klar ist, also von Jahresmeetings, die persönlich stattfinden, über Quartalsmeetings, die persönlich stattfinden, hin zu Monatsmeetings, die je nachdem persönlich, aber auch online stattfinden können, bis hin halt eben zu Daily Huddles, wie sie ja so schön heißen. Also am Ende einfach nur so, ja, das Gespräch bei der Bierkiste online. Ja, also dieses lockere Gespräch. Wie war dein Tag oder was steht heute an? Also je nachdem, ob man es früh morgens machen möchte oder eben nach dem offiziellen Feierabend, wo eigentlich einfach nur jeder erzählt, okay, was ist heute, steht heute an oder was ist heute passiert? Genau das, was du gerade gesagt hast, liebe Theresa, dass alle irgendwie das Gefühl haben, okay, wir arbeiten alle in irgendeinem Bereich und es entwickelt sich zu einem großen Ganzen zusammen. Und hier kommt dann der Verantwortliche, ist entweder ist es der Unternehmer, der Abteilungsleiter, je nachdem, wie groß das Unternehmen auch eben ist, der ist dann in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass alle ihren Gesprächsrahmen haben, nicht ins Labern kommen, die wesentlichen Punkte ausfüllen, dass das Ganze auch nur 10 Minuten, Viertelstunde dauert und dann ist die Sache erledigt und dann ist gut und das Ganze eben sich so weiterentwickelt. Das ist so meine Quintessenz aus der ganzen Nummer und das ist anders als früher. Da brauchte es diese Stringenz nicht, wo eben auch ganz klar ist, dass die Tagesarbeit so fokussiert sein sollte, dass die Jahresziele am Ende erreicht werden. Würdest du mir da zustimmen?
Ich stimme dir zu 100% zu.
Yes, sir!
Genau. Ja, aber genau diese strukturierte Denkweise brauchen wir. Was früher zufällig passiert ist in einem Unternehmen,
Ja, genau.
das passiert heute nicht mehr zufällig. Das braucht heute ein Bewusstsein und einen Energieaufwand. Und
Ja.
deswegen ist das Wichtigste die Zeit, die Ressource Zeit für Führungskräfte, sich darum zu kümmern, genau diese Struktur zu schaffen.
Großartig. Für mich ist das auch eben eine Neudefinition der Formulierung. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt zu viel rein interpretiere, aber ich glaube, Stefan Merath war derjenige, der dieses am Unternehmen arbeiten ja in Deutschland bekannt gemacht hat. Als er das Buch geschrieben hat, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, muss jeder gelesen haben, gar keine Frage.
Unbedingt,
Er
unbedingt.
ist ein absoluter Game Changer, finde ich mega das Buch. Da hat er auch noch nicht über hybrides Arbeiten nachgedacht. Aber Ich denke, wenn es darum geht, am Unternehmen arbeiten, also wirklich dafür zu sorgen, dass das Unternehmen sich entwickelt, da gehört dieser Punkt massiv dazu, Meetingstrukturen zu schaffen, vorzuleben und, jetzt fällt mir mein alter Mentor ein, der immer faszilitieren gesagt hat zu solchen Meetings.
Ja.
Ja, also diese so zu moderieren, den Rahmen zu schaffen, dass sich alle wohlfühlen, dass sich alle öffnen, das ist eine Führungsqualität, die jetzt in Anspruch genommen wird und erforderlich ist. Das heißt auch, wenn ich jetzt als Chef und also als Unternehmer Leute aussuche, die einen Teilbereich meines Unternehmens führen sollen, müssen die die Qualität mitbringen, so etwas zu können.
Absolut.
Und
absolut.
Das müssen die Leute heute begreifen. Nur dann kann es funktionieren.
Aber, und das ist jetzt der Punkt, den du ansprichst, der Geschäftsführer sollte das wissen, wenn ihr seine Führungsmannschaft aussucht oder auch in Recruiting-Gesprächen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass ja in vielen Unternehmen Geschäftsführer und Führungskräfte an diesen Positionen sitzen. Für die ist das hybride Arbeiten ja neu. Die haben sich das nicht freiwillig ausgesucht. Das heißt, die wissen oft gar nicht, was sollten sie denn von ihren Führungskräften erwarten, weil sie selber in den letzten Jahrzehnten ihre Arbeit nicht gebraucht hat, weil die anders gelernt haben zu führen. Und das war für die Zeit auch total gut. Aber wenn der Geschäftsführer nicht weiß, dass er es von den Führungskräften erwarten sollte, dann weiß er auch nicht, dass die neue Kompetenzen brauchen. Weil das, was du angesprochen hast, dieser Moderationsrahmen für ein Meeting, das ist das eine, was das Feedback kriegen wir immer, wenn wir Workshops in Unternehmen geben, dann sagen die immer, also Theresa, du hast gesagt, wir machen 2,5 Stunden Workshop und punktgenau sind wir nach 2,5 Stunden fertig und haben genau das Ziel erreicht, was wir wollten. Wie machst du das? Kriege ich ganz oft die Frage gestellt.
Und it's not a trick, it's magic.
Genau, also es ist wirklich, es ist keine Magie, sondern ich habe vorher natürlich Hirnschmalz da reingesteckt, was will der Kunde erreichen? Ich stecke ein Ziel, ich schätze vorher ab, welche Meilensteine gibt es innerhalb des Meetings. Wenn ich nach einer halben Stunde nicht an dem Punkt bin, weiß ich, dass ich maximal 7 Minuten überziehe und dann entweder Bescheid gebe, Leute, wir können das Ziel in 2,5 Stunden nicht erreichen, brauchen wir den Punkt jetzt? Das ist Moderationsfähigkeit, wirklich wie ein Kapitän auf sich zu fahren, aber das langfristige Ziel im Blick zu haben und sich auch zu trauen, mal den Herrn Müller zu unterbrechen, der sehr gerne immer 10 Minuten redet über einen Punkt. Also bewusst Leute aufzurufen, die eher introvertiert sind. Also wie, ich sage immer, Führungskräfte dürfen in Meetings wie ein Dirigent sein. Ich darf Geschwindigkeit dirigieren. Ich kann sagen, jetzt brauche ich ein bisschen mehr von den Geigen. Und auch mal wirklich aufrufen, wie ist denn Ihre Meinung von einer Person, die nicht so viel sagt? Und vorab ankündigen, liebe Leute, wir müssen unsere Meetings effektiver gestalten. Ich werde jetzt anfangen. Wenn wir zu lang bei einem Punkt in die Tiefe gehen, dann werde ich euch unterbrechen in Zukunft. Nehmt mir das nicht übel, das ist für uns alle besser, weil dann haben wir effektive Meetings.
Ja, zu den Regeln zu Meetings gehört halt eben, Meetings fangen pünktlich an, Meetings hören pünktlich auf. Ja, und so ein Tagesmeeting, Daily Huddle, wie ich das gerade genannt habe, dauert halt nicht länger als Viertelstunde. Und wenn da 5 Mann sitzen, habe ich halt eben nur 3 Minuten pro Person. Punkt!
Genau, ganz
mehr habe ich nun mal nicht. Jetzt kann sich jeder überlegen, was möchte ich denn jetzt in den 3 Minuten sagen? Möchte ich über Fußballergebnisse oder schlechten Kaffee reden oder möchte ich irgendwas Produktives beitragen? Das ist halt so. Ich glaube, für als Führungskraft, und wir kommen hier ganz schwer in so einen Bereich rein, wie sich der unternehmerische Alltag mehr und mehr verändert, weswegen es eben nicht mehr so funktioniert wie noch vor 20, 30 Jahren, wo alles aus Bauchgefühl und aus dem Lameng heraus irgendwie so lief. Und wenn der Chef einigermaßen gut drauf war, dann sind die Mitarbeiter auch gerne geblieben. Das funktioniert nicht mehr, weil wenn ich heute auch als kleineres Unternehmen und egal, ob ich jetzt 5 Mitarbeiter oder 50 Mitarbeiter habe, ich bin immer noch ein kleines Unternehmen, auch mit 150 Mitarbeitern bin ich immer noch ein kleines Unternehmen. Wenn ich da Top-Kräfte haben will, muss ich die Möglichkeit heute anbieten, auch zumindest in Teilen remote zu arbeiten. Sonst kriege ich sie einfach nicht mehr. Da kann ich jetzt gut finden, das kann ich schlecht finden, ist völlig egal. Das ist einfach der Spiegel des Arbeitsmarktes, weil es ganz viele machen. Also habe ich mich als Unternehmen diesen Gegebenheiten ja zu fügen. Mein Geschäftsfreund Bernd Gerob, kennst du den?
Ja, klar.
Ja, logisch. Logisch, wer kennt Bernd denn nicht? Ich weiß, er ist ein eifriger Hörer des Podcasts, deswegen hallo Bernd, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Der schreibt in seinem ganz tollen Buch, ich verlinke das hier drunter auch nochmal, ist die Katze aus dem Haus, eben auch genau den Punkt, worauf ich jetzt hinaus will. Weil da geht ja noch was anderes mit einher. Ich meine, wenn ich Führungskraft bin und jetzt sind meine Mitarbeiter nicht mehr permanent um mich herum, habe ich ja permanent das Gefühl, die sitzen im Garten und lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Die arbeiten ja gar nicht.
Und diese Angst, kann ich einfach nur sagen, die ist ganz normal. Das ist total menschlich. Uns fehlt der Sehsinn. Ne? Ich sehe nicht, sind die Leute da, was machen die gerade? Und ganz ehrlich, mittlerweile bin ich auch durchaus so, dass ich sage, liebe Mitarbeitenden, bitte überreizt auch nicht die Freiheit, die sich in den letzten Jahren gebildet hat, weil de facto gibt es ja wohl auch Mitarbeitende, die das durchaus ausnutzen, die ein Produktivitätstheater spielen. Und da, also ne, ich habe erst letztens, war O-Ton von einer Bekannten. Theresa, mittlerweile habe ich gar kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich im Homeoffice nichts mache, weil meine Führungskraft interessiert das eh nicht. War aber ein viel größeres Unternehmen. Ne? In einem kleineren passiert es meistens eher nicht so. Aber wenn die Führungskräfte nicht eng an den Mitarbeitenden dran sind, und warum sind sie das oft nicht? Weil sie gar kein, das ist jetzt böse gesagt, aber ganz oft sind die Führungskräfte eher Fachkräfte, die nebenher ein bisschen führen, und das führen die Mitarbeiter. Wenn du keine Führungskraft bist, wenn du nicht eng am Menschen dran bist, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn dann das Gefühl der Kontrolle verloren geht.
Ja, und ich bin aber tatsächlich der Meinung, und ich weiß, dass Bernd das auch so sieht an der Ecke, ist gerade diese Kontrolle, dass wir uns davon ein Stück weit lösen dürfen, immer mehr, dass wir immer mehr Richtung Vertrauen hinarbeiten wollen und dafür einen Rahmen schaffen wollen, dass sich diese Führungskultur in jedem Betrieb, in jedem Unternehmen eben verändern muss. Ich muss nicht kontrollieren, ob der wirklich die Excel-Tabelle ausgefüllt hat, ob der wirklich die Rechnung verbucht hat, ob der das Angebot geschrieben hat, ob der dem Kunden hinterher telefoniert hat. Ich gehe davon aus, und meine Führungsinstrumente, jetzt würden wir aber weit vom Thema abkommen, muss ich entsprechend so einsetzen und beherrschen, das gehört zu meinem ABC, dass das funktioniert und dass es mir völlig egal ist, ob der im Garten liegt und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Wichtig ist ja am Ende nur, dass das Unternehmen sich entwickelt.
Genau, und dass die Ergebnisse erreicht werden, definitiv. Ja. Also wir brauchen kein Micromanagement mehr. Was wir aber auch nicht brauchen, ist Führungskräften, denen es ist insofern egal ist, weil die so viel zu tun haben, dass sie gar nicht mehr zum Einchecken mit den Mitarbeitern kommen. Also, also Kontrolle, wir wollen nie den Menschen kontrollieren, sondern Arbeitsergebnisse. Ne? Ja. Und das kann ich am ehesten, wenn ich wirklich eine persönliche
Großartig.
Beziehung habe, wenn ich 1:1 Gespräche führen kann, wo es nicht darum geht, hast du die Excel-Tabelle gemacht, sondern wo man darüber spricht, hey, wie bist denn du gerade in deinem Quartalsziel oder in deinem Monatsziel unterwegs?
So.
Erzähl mir mal, wo hast du gerade ein Hindernis und wo kann ich dir als Führungskraft dabei helfen, selbst mehr Lösungskompetenz zu entwickeln?
Jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Meetingstrukturen. Da gehören diese persönlichen 1-zu-1-Meetings, die regelmäßigen Feedback, idealerweise 360 Grad, wie das ja auch so schön heißt, dass auch der Mitarbeiter dann eben mal sagt, pass mal auf, deine Nase gefällt mir gerade gar nicht oder das, was du da gerade machst, gefällt mir nicht. Ist ja auch in Ordnung, solange es in der Sache ist. Also ich fordere das immer ein von meinen Mitarbeitern. Ja, und das ist wichtig. Das ist aber eine Veränderung, die ich jetzt gerade völlig ungeplanterweise hier so offen anspreche, weil es gerade passt. Das ist so wichtig. Der Alltag entwickelt sich in diese Richtung. Und wir dürfen uns, müssen uns, sollten uns auch schnell anpassen, weil sonst funktioniert es nicht. Liebe Theresa, wie unterstützt du denn Handwerksbetriebe, Dienstleister oder wen unterstützt du überhaupt und wie machst du das dann halt eben? Also wann kann ich mich als Unternehmen an dich wenden, wenn ich jetzt gehört habe, Mensch, die kann mir helfen. Ja, wie denn? Was denn? Machst du denn?
Genau. Also unsere Kunden sind tatsächlich von kleinen mittelständischen Handwerksbetrieben bis hin zu großen Konzernen und im Grunde genommen, was wir am Anfang der vor Corona und am Anfang der Corona-Phase gemacht haben, ist, dass wir wirklich ein Regelwerk entwickeln mit den Teams, wirklich auf Teamebene, dass wir gucken, okay, was sind die Grundregeln, wie viel, welche Homeoffice-Quote gibt's, wie kommunizieren wir miteinander über welche Tools und welche Erwartungshaltung haben wir. Dann hat sich das Ganze weiterentwickelt und dann sind wir auch in die Führungskräfteentwicklung. Das heißt, wir unterstützen Handwerksbetriebe oder auch Dienstleister dann eben dabei, die Management-Ebene, die Führungskräfte, sei es die Geschäftsführung selbst oder auch ein paar Führungskräfte, dazu Remote Leadership zu befähigen. Auch was wir jetzt vorher besprochen haben, Moderationsskills. Was muss ich denn da tun? Wie kann ich denn Meetings effizient führen? Und das heißt, wir beginnen immer bei der Geschäftsführung, dass wir dort gucken, okay, ist da die richtige Haltung? Können wir da ein paar Blindspots aufdecken? Und von außen, das ist das allererste. Es gibt immer einen Workshop mit der Geschäftsführung, wo wir draufblicken, welchen Reifegrad hat das Unternehmen? Und ich habe quasi alle Projekte, die unser Team in den letzten 6 Jahren gemacht hat, die ersten Workshops führe immer ich persönlich durch. Das heißt, ich habe die Benchmarks quasi von allen Projekten im Kopf und kann dann sagen, hey, in einer ähnlichen Branche hatten wir auch schon mal einen Kunden. Da hättet ihr noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Also einfach mal von außen gespiegelt bekommen, sind wir von unserem Führungsstil, von unserer Tool-Landschaft, wo stehen wir da? Wo haben wir Entwicklungspotenzial? Und dann gehen wir auf Führungskräfte und Teamebene.
Großartig. Und das eben mit jeder Unternehmensgröße im Grunde immer angepasst.
Genau. Also bei den ganz Großen, die AOK begleiten wir seit 3 Jahren, da gehen wir nicht auf die Teamebene, sondern da sind wir mehrere hundert Führungskräfte seit
Ja.
3 Jahren da am Weiterentwickeln. Aber bei kleinen Unternehmen ist es manchmal sogar so, letztens erst eine Eventagentur aus München mit 25 Personen und da haben wir wirklich von der Geschäftsführung über die Führungskräfte bis zu den Teams einfach mit allen gearbeitet, sodass wirklich jeder in den Prozess mit eingebunden ist.
Toll. Auch mit, oder vor allen Dingen, nicht auch, vor allen Dingen mit Blick auf die Zeit, die nämlich schon wieder ordentlich davongerannt ist. Auch an dich die letzte Frage. Was ist der beste Tipp, den du im unternehmerischen Kontext mal erhalten hast, der dich am weitesten gebracht hat und den du gerne mit meinen Hörern, mit unseren Hörern hier teilen möchtest? Das kann jetzt ein konkreter Fachtipp sein, das kann eine Webseite, das kann ein Buch sein. Was fällt dir als erstes ein, wenn du sagst, oh, das hat mich am weitesten gebracht?
Tatsächlich sind es zwei Dinge, die mir parallel in den Kopf geschossen sind. Einmal ist es das Buch Reinventing Organizations. Ist wirklich einfach, macht das Ganze sehr schön, schön bildhaft. Und das zweite war von Ehrenfried Kontag-Gromberg. Und zwar habe ich bei dem damals die Meisterklasse gemacht. Das ist schon 5 Jahre mit Sicherheit her. Und da haben wir auch, war das eine Runde an Unternehmern. Und da war tatsächlich dieser Tipp, mach Retreats als Unternehmer mit dir selbst, also tatsächlich Retreat als Art des Rückzugs. Und die haben damals gesagt, plant euch mal in euer Jahr, wo kannst du als Unternehmer einmal im Quartal und auch im Jahr quasi kleine Rückzugspunkte einbauen, die nicht Urlaub sind, klassischer Urlaub, sondern wirklich Rückzug für das Unternehmen. Und das mache ich seitdem. Und das kann dann in Österreich eine kleine Hütte in den Bergen sein, wo ich 2 Tage bin, oder tatsächlich auch irgendwo ein Wellness-Retreat. Egal, ich ziehe mich da zurück und habe aber meinen Kopf quasi nicht auf Urlaub eingestellt, sondern ich gehe in die Natur, ich gehe in die Sauna, mache meinen Kopf frei und lasse dann sozusagen auf das Unternehmen blicken und gucken, okay, also genau das, was ich von den Führungskräften will, Zeit und dazu einfach einen anderen Ort, nicht im Büro, nicht da, wo du immer bist, nicht in dem Café, wo du immer hingehst, sondern wirklich Retreat, Rückzug, neuer Ort, neuer Einblick und dann auf das Unternehmen gucken.
Das machst du einmal pro Quartal.
Also einmal pro Quartal ist es, da war damals quasi die Aufgabe, was kann das sein? Tatsächlich dieses Rückzugsding mache ich einmal pro Halbjahr. Zweimal pro Jahr mache ich das definitiv. Und einmal pro Quartal ist es dann mindestens ein Tag, da fahre ich aber dann nicht weg. Und dann ist es, dann gehe ich entweder in eine Sauna oder tatsächlich in ein neues Café, aber einfach ein Tag, wo ich mich rausziehe. Genau.
Okay, dann sind wir zu 100% auf derselben Linie. Ich mache das seit Beginn meiner unternehmerischen Tätigkeit, dass ich zu den Strategietagen, gibt es auch hier im Podcast schon die eine oder andere Folge zu, dass ich immer wegfahre. Ich habe sie übrigens heute Morgen für dieses Jahr noch eingeplant in meinen Kalender. Ich fahre diesmal übrigens 6 Tage weg. Ich habe das also, ich bin angefangen mit 2 Tagen, wo dann eben so das typische Thema Planung, Review und so weiter, ne? Aber ich habe mir eben auch, um die Luft zu lassen, schon in die Umsetzung zu kommen, habe ich das jetzt ausgedehnt, dass ich also im Prinzip sonntags fahren werde und am Freitagabend dann irgendwann zurückkommen werde. Und das mache ich einmal pro Jahr. Und ein zweites Mal gehe ich dann wirklich in die Sauna, wo ich
Ah
mich
ja.
einen Tag wirklich rausziehe und so, dann habe ich ein Notizbuch mit. Weil ich weiß, irgendwann so nach 2 Stunden oder so müssen
Liegt.
die Gedanken irgendwo hin. Dann nehme ich auch ausnahmsweise mal bewusst kein Handy oder Tablet oder sowas, sondern da nehme ich dann wirklich einen Stift und Papier und schreibe dann da die Dinge auf. Also kann ich nur bestätigen, großartiger Tipp, vielen Dank. Das Buch werde ich auch verlinken, genau wie natürlich alle Zugangsdaten zu dir. Ich sag Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Theresa. Hat mir einen riesen Spaß gemacht und ja, vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Jörg.